Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie. Denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich habe mir verdammt lange überlegt, wie ich diese Sache jetzt hier positiv beginne. Ich fange einfach so an. Ich hoffe, euch geht's besser als mir, / uns. Und mehr habe ich dazu gerade nicht zu sagen.
Du bist kein Mann vieler Worte. Das macht ja auch nichts. Also, kurz die Info. Auch heute wird es wieder einen Fall von mir geben. Dem Christian geht's leider nach wie vor immer noch nicht gut. Und ich habe mich dann doch spontan dazu entschieden, einfach noch mal einen Fall zu recherchieren. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte mir den Fall rausgesucht, ich habe ihn per Zufall gefunden und dann war ich schon so mitten im Fall und fand ihn so interessant, dass das Schreiben diesmal sogar recht flott ging.
Ja, dafür wieder danke an Jasmin. Ich könnte mir mittlerweile, glaube ich, fast schon so eine Standardtext da, den ich immer vorlese dann, ja. Nee, ich hätte eigentlich ganz gerne einfach mal, dass es mal wieder besser geht. Das wäre irgendwie mir lieber.
Ja.
Aber wie gesagt, bedankt euch bei Jasmin, sonst hätte es heute keinen Fall gegeben. Muss man sagen, sie kommt leider nicht. Das funktioniert im Moment überhaupt nicht. Schon das hier ist eine ziemliche Quälerei, aber wir kriegen es hin.
Gut, für mich ist das selbstverständlich, von daher sehr gerne. Und warum es mir nicht schlecht geht, ich habe nur Unterleibschmerzen, also alles in Ordnung. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, würde ich einfach direkt losstarten.
Ja, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Es ist der 18. Januar 1983, als Ed Field gegen 5.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen wird. Irgendwas Lautes muss ihn geweckt haben. Doch was? Noch ehe er einen klaren Gedanken fassen kann, hört er plötzlich Schreie. Die Schreie scheint von seinen Nachbarn zu kommen. Solch ein Lärm ist für seine Nachbarn sehr ungewöhnlich, vor allem um diese Uhrzeit. Generell ist es in Port Coquitlam eher etwas ruhiger. Einer der Gründe, warum er die Gemeinde der kanadischen Provinz British Columbia so sehr liebt. Er schlendert noch halb verschlafen in die Küche, um aus dem Küchenfenster zu seinem Nachbarn rübersehen zu können. Das Erste, was ihm auffällt, ist, dass das komplette Haus beleuchtet ist. Außerdem steht das Garagentor offen und in der Einfahrt steht ein Auto, das er zuvor noch nie dort gesehen hatte. Er kann gerade noch beobachten, wie zwei Männer durch den Garten laufen. Um wen es sich dabei handelt, kann er nicht erkennen, da es noch sehr dunkel ist. Er kann die Gestalten nur schemenhaft erkennen. Einer von ihnen schubst den anderen und schreit ihn an, er solle wieder ins Haus gehen. Seine Aufforderung untermalt er noch mit einem Tritt. Da Ed vermutet, dass es sich um einen Familienstreit handelt, beschließt er, sich nicht einzumischen und hofft, dass er soeben nur das Ende eines Streitgesprächs mitverfolgt hat. Kurz darauf kommt der Mann, der eben noch am Schubsen und Treten war, wieder aus dem Haus holt irgendein Gegenstand von der Bank, die in der Garage steht, und verschwindet wieder ins Haus. Gerade als er sich vom Fenster abwenden will, weil er denkt, dass der Streit nun vorbei ist, hört er wieder Schreie. Dann sieht er, wie zwei Gestalten über den Hof rennen. Eine davon wird offensichtlich verfolgt und fleht: »Nein, nicht!« Dann hört Ed zwei Knallgeräusche. Und die Gestalt, die eben noch gefleht hatte, fällt zu Boden. Wie versteinert schaut er entsetzt dabei zu, wie der andere Mann, die Person, die gerade zu Boden gefallen ist, in die Garage schleift. Dann schließt sich das Garagentor langsam. Das war definitiv kein harmloser Familienstreit. Die Knallgeräusche waren mit hoher Wahrscheinlichkeit Schüsse. Er hatte dieses Geräusch zwar noch nie zuvor gehört und sehen konnte er in der Dunkelheit auch nicht viel, aber er ist sich dennoch sicher. Ed greift sofort mit zittrigen Händen zum Telefon und ruft die Polizei. Als dieser am Haus der Familie Blackman eintrifft, stoßen sie auf einen jungen Mann, der gerade den Hügel hinaufflüchten will. Er trägt eine Lederjacke, Jeans und ein Lederstirnband. Als sie ihn aufhalten und die Meldung von Schüssen in einem Haus ansprechen, gibt er an, darüber nichts zu wissen. Die Beamten finden dies mehr als merkwürdig. Er hätte doch sicher was hören müssen. Sie beschließen, dass einer von ihnen bei dem Mann bleibt, um ihn weiter zu befragen, während die anderen sich das Haus genauer ansehen wollen. Sie ahnen schon, dass etwas Schreckliches vorgefallen sein könnte. Und ihre Befürchtung wird sich auch schnell bestätigen. Als sie das Haus betreten, finden sie die Leichen von 6 Menschen. Noch während sie den grausamen Tatort begutachten, kommt plötzlich eine Meldung über ihr Funkgerät. Der Verdächtige hat gerade zugegeben, dass er der Antichrist ist und die Welt am 31. untergehen wird. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Bruce Blackman. Doch was ist genau in dem Haus der Blackmans passiert und wie konnte es so weit kommen? Bruce Blackman wird 1960 als Sohn von Richard und Irene Blackman geboren. Er wächst mit 5 Geschwistern auf. Einer von ihnen ist sein Zwillingsbruder Barry. Doch anders als bei den meisten Zwillingen sind die beiden praktisch das komplette Gegenteil voneinander. Ab der Mittelstufe werden die Unterschiede in ihrer Persönlichkeit sehr deutlich. Barry trägt sein Haar kurz und legt sehr viel Wert auf Körperhygiene, während Bruce sein Haar lang trägt und gerne mal tagelang nicht duscht oder seine Kleidung wechselt. Auch in der schulischen Leistung macht sich schnell ein großer Unterschied bemerkbar. Während Barry gute Noten schreibt, fällt Bruce in der 7. Klasse in den meisten Fächern durch. Seine Mutter bringt ihn daraufhin zu einem Psychologen, der ihn auf eine Lernschwäche untersuchen soll. Von diesem erfahren sie dann, dass Bruce ein sogenannter Spiegelzwilling ist. 25% aller eineigigen Zwillinge liegen sich im Mutterleib gegenüber. Darum tritt häufig eine Spiegelverkehrtheit auf. Sie sind also ein exaktes Abbild des anderen. Oft haben sie exakt gleiche Muttermale, nur eben spiegelverkehrt. Ebenso ist oft einer von beiden rechts und der andere Linkshänder. Doch nicht nur das. Dieses Phänomen der Gegensätze beobachtet man auch oft bei Charaktereigenschaften der eineiigen Zwillinge. Der Psychologe glaubt, dass Bruce aufgrund dieses Phänomens Legastheniker sein könnte. Barry kann also alle Wörter so lesen, wie sie zu lesen sind, und Bruce sieht sie quasi umgekehrt. Bruce findet diese Diagnose großartig. Für ihn bedeutet dies, dass er nicht mehr versuchen muss, Barry in allem so ähnlich zu sein. Er kann von nun an einfach er selbst sein. Eben genau das Gegenteil. Es fällt eine große Last von ihm, da er nicht mehr das Gefühl hat, sich ständig extrem bemühen zu müssen. Er verfolgt von da an sogar das Ziel, Barry in allem zu spiegeln, beziehungsweise das genaue Gegenteil davon zu machen. Nur wenige Tage nach der Diagnose fängt er an, Marihuana zu konsumieren. Damit kann er den Schmerz des Versagens etwas betäuben. Im letzten Schuljahr bricht er die Highschool ab. Sein Bruder Barry ist den kanadischen Streitkräften beigetreten und sein Vater drängt Bruce, dasselbe zu tun. Er beugt sich und folgt seiner Anweisung. Doch schnell wird er wegen Drogenbesitzes wieder rausgeschmissen. Anschließend nimmt er einen Job bei der Müllabfuhr an und zieht mit 22 in eine eigene Wohnung. Allerdings nicht alleine. Er teilt sich die Wohnung mit einem Mitbewohner. Bruce gefällt sein Leben so, wie es ist. Auch seinen Job liebt er. Er ist einfach und unkompliziert. Außerdem findet er es immer wieder aufregend, was die Leute so wegwerfen. Auf diese Weise fand er schon etliche Möbel, die noch gut in Schuss waren, seine heißgeliebte Lederjacke und sogar mal einen funktionierenden Staubsauger. Ein Fundstück hat ihn allerdings etwas aus der Bahn geworfen. Er ist zwar nicht in einem strengen religiösen Haushalt aufgewachsen, allerdings stört ihn die Tatsache, dass jemand einfach eine Bibel in den Müll geworfen hat. Warum tut man sowas? Dieser Gedanke lässt ihn einfach nicht mehr los. Im Herbst 1982 bemerkt Bruce Mitbewohner zum ersten Mal, dass mit Bruce Verhalten irgendwas nicht stimmt. Ihm fällt auf, dass Bruce Augen blutunterlaufen sind. Allerdings nicht wegen dem Marihuana, weil er die letzten Monate kaum noch etwas konsumiert hatte. Stattdessen fängt er an, tagelang nichts mehr zu essen und beginnt Dinge zu sehen, die er für bedrohlich oder unheimlich hält. Irgendwann erzählt er seiner Familie, dass das Ende der Welt bevorstehe und er im Schlaf eine Botschaft von einem Engel erhalten habe, dass er Gott gegenübertreten müsse. Er ruft nun auch jeden Tag seinen Vater an und liest ihm eine Passage aus der Bibel vor. Dabei warnt er ihn immer wieder vor dem Ende der Welt. Egal wie sehr sein Vater auf ihn einredet, Bruce lässt sich nicht von seiner Überzeugung abbringen. Er sieht überall Zeichen. Unter anderem versucht er seinem Bruder eine Wolke zu zeigen, die wie ein siebenzackiger Stern geformt ist. Als Barry ihm dann sagt, dass die Wolke völlig anders aussieht, wird es ihm klar. Er ist ja ein Spiegelzwilling. Barry kann also den Stern gar nicht sehen. Der Wolkenstern ist also etwas ganz Besonderes und nur für ihn bestimmt. Der Engel, der ihm anfangs nur im Traum erschien, beginnt nun auch tagsüber mit ihm zu sprechen. Bruce bezeichnet den Engel als weiße Frau. Die Tatsache, dass sein Nachname Black Man ist, ist für ihn ein weiteres Zeichen. Sie ist Gott, die weiße Frau, und er ist der schwarze Mann. Also muss er der Antichrist sein. Er schläft kaum noch und hört auch auf zu essen. Seine einzige Beschäftigung ist nun das Lesen der Bibel. Insbesondere die Offenbarung des Johannes, Kapitel 10 und 11. Eines Abends kommt Bruce Mitbewohner mit einem Freund nach Hause und sieht, dass Bruce den Tisch für 4 Leute gedeckt hat. Bruce erklärt den beiden, dass die Welt an diesem Abend um 20 Uhr untergehen wird und sie alle beisammen sein sollten. Er trägt seine Mitbewohner noch auf, dass sie ihre 2 anderen Freunde anrufen soll, damit sie ebenso kommen. Obwohl beide das für Unsinn halten, rufen sie ihre Freunde dennoch an, nur um Bruce ruhig zu stimmen. Doch der eine Freund ist längst daheim und kann nicht mehr vorbeikommen und die andere Freundin liegt krank im Bett. Dann kommt es zu einem Streit. Bruce kann nicht verstehen, wie die beiden das auf die leichte Schulter nehmen können und ihm einfach nicht glauben wollen. Da sich Bruce nicht beruhigen will, beschließen die beiden zu gehen. Vielleicht hat er sich ja wieder beruhigt, wenn sie wieder zurückkommen. Doch Bruce rennt den beiden nach und versucht sie weiterhin umzustimmen. Vergebens. Sie wollen ihm einfach nicht glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Enttäuscht geht er mit ihnen wieder nach Hause. Kurz bevor die Wohnungstür öffnet, ruft er panisch: "Die Bestie!" Er sieht eine riesige Bestie mit gelben Augen und bluttriefenden Reißzähnen. Doch das, was er für eine Teufelsbestie hält, ist in Wahrheit der Nachbarshund. Sie versuchen ihn noch zu beruhigen, aber er rennt panisch davon. Bruce ruft seinen Bruder Barry an und erzählt ihm, dass er weder isst noch schläft, weil die weiße Frau ihn töten würde, wenn er schliefe. Er erzählt ihm außerdem davon, dass er in den Nachrichten gesehen habe, dass die Welt untergehen würde und dass er Zeichen sieht, die nur er sehen kann. Barry versucht ihn so gut es geht zu beruhigen und rät ihm, mit ihrem Vater zu sprechen. Ein paar Tage später redet ein Arbeitskollege darüber, dass ein Meeresarm zugefroren ist. Bruce sieht auch hierin wieder ein Zeichen. Schließlich kann Salzwasser bei den Temperaturen eigentlich gar nicht gefrieren. Also muss es ein weiteres Zeichen sein, das nur für ihn bestimmt ist. Auch sein Mitbewohner vertraut er nun an, dass er von der weißen Frau besessen sei und sie ihn umbringen würde, wenn er schlafen ginge. Außerdem fängt er an, sich mit ihm über die Bibel zu unterhalten. Doch sein Mitbewohner bricht das Gespräch sofort ab. Schließlich hat er keine Ahnung von der Bibel. Bruce lässt es allerdings nicht los. Er muss dringend mit jemandem über die Bibel sprechen. Dann erinnert er sich an einen Zeugen Jehovas, mit dem er schon einmal gesprochen hatte. Die beiden beschließen, die Krisenhotline anzurufen. Gegen Mitternacht kommt der Zeuge Jehova zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Nachdem Bruce ihm offenbart, dass er besessen sei, ruft der Zeuge Jehova einen weiteren zur Unterstützung hinzu. Den beiden erzählt er dann, dass die weiße Frau zu ihm spricht und ihn immer wieder auf Gegensätze aufmerksam macht. Wie die Tatsache, dass sein Name Black Man ist, er aber ein weißer Mann ist. Er erzählt auch, dass die weiße Frau Gott sei. Also müsse er wohl der Antichrist sein. Außerdem glaube er, dass die ganze Bibel bedeutungslos ist. Mit Ausnahme von der Offenbarung des Johannes, Kapitel 10. Die Zeugen Jehovas versuchen ihm klarzumachen, dass man sich nicht nur auf einen Teil der Bibel konzentrieren dürfe, da einem sonst der Zusammenhang fehle und man unmöglich die ganze Bedeutung verstehen könne. Aber Bruce will von all dem nichts wissen. Er redet weiterhin über das Ende der Welt und lässt die beiden kaum zu Wort kommen. Schließlich beenden sie das Gespräch, sagen Bruce aber, dass er jederzeit anrufen könne, wenn er reden will. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Bruce ist wie besessen von einem kleinen Buch, das in der Offenbarung des Johannes auftaucht. Darin heißt es: Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach noch einmal zu mir. Geh, nimm das Buch, das der Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, aufgeschlagen in der Hand hält. Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er sagte zu mir: Nimm und iss es. In deinem Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Da nahm ich das kleine Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen bitter. Bruce beschließt, dass also auch er das kleine Buch essen muss. Dazu gehören für ihn Sperma und Menstruationsblut. Er beginnt zu masturbieren und sein eigenes Sperma zu essen. Da sich sein Mitbewohner immer mehr Sorgen um ihn macht, schlägt er ihm vor, vorerst zu einem Familienmitglied zu ziehen, um sicherzustellen, dass er ausreichend isst und schläft. Bruce hält diesen Vorschlag sogar für perfekt, denn so könne er seine Familie davon überzeugen, auch ihre Bücher zu essen. Schließlich glaubt er, dass seine Familienmitglieder alle Teil der Zeichen sind und dass sie ebenso Teil der Apokalypse sind. Es ist also ohnehin besser, in ihrer Nähe zu sein. Er kommt zunächst bei seiner Schwester Karen unter. In der Zeit beginnt er sich mit Zahlen zu beschäftigen. Er fühlt sich besonders von der Zahl 7 angezogen, da diese mehrfach in der Offenbarung des Johannes vorkommt. Er denkt, dass es sich bei der Zahl um seine Geschwister handelt. Aber sie sind nur 6. Also schlussfolgert er, dass seine Schwester schwanger sein müsse. Als er sie fragt, verneint sie dies aber. Dann fragt er sie, ob sie ihre Periode habe. Das bejaht sie. Er ist der festen Überzeugung, dass auch sie ihr Buch essen müsse. Also beschließt er, ihr ein ganz besonderes Getränk zu mixen. Er nimmt sich eine ihrer benutzten Binden und drückt so viel Blut wie möglich in eine Tasse. Es ist zwar nur ein Tropfen, aber das würde langen. Das Ganze mischt er mit Orangensaft, 2 Tüten Hühnersuppe und reißt noch 2 Seiten aus seiner Bibel, um sie hinzuzufügen und das Ganze in den Mixer zu geben. Als Karen später von der Arbeit nach Hause kommt, verlangt er von ihr, dass sie ihr Buch trinkt. Weil sie ihn beruhigen will und ohnehin keine Ahnung hat, was da genau vor ihr steht, nimmt sie ein paar Schlucke. Es schmeckt widerlich. Also trinkt sie nicht viel davon. Bruce erzählt auch ihrem Mann Robert, dass er sie dazu gebracht hat, ihr Buch zu essen. Robert macht sich ernsthaft Sorgen um ihn und ist der Meinung, dass er Hilfe braucht. Auch Karen bekommt langsam Angst vor ihrem eigenen Bruder und flüchtet zu ihrem Nachbarn. Sie spricht auch mit ihren Geschwistern darüber und sie suchen gemeinsam einen Psychiater, der Bruce behandeln soll. An diesem Tag erfährt Bruce auch, dass seine Schwester Angela schwanger ist. Sie hatte bislang noch niemandem etwas von der Schwangerschaft erzählt. Das sind also die 7, die er schon die ganze Zeit suchte. Er tätigt nun etliche Anrufe und versucht beim kanadischen Verteidigungsministerium, dem Papst in Rom und Polen anzurufen. Der Psychiater Dr. Harvey Breen aus Vancouver nimmt sich schließlich den Patienten an und kommt zu Karen und Robert nach Hause, um sich von Bruce ein Bild machen zu können. Bruce redet bei dem Erstgespräch über die Bibel und darüber, wie viele Kerzen eine bestimmte Kirche besitzt. Sind es 6 oder 7? Er verlangt, dass jemand in der Kirche anruft, um es herauszufinden. Er weiß einfach, dass es 7 sind. Am Telefon sagt man ihm jedoch, dass es 6 seien. Er sagt daraufhin nur, das ist in Ordnung, das macht Sinn. Einer von uns ist tot. 6 leben. Er erzählt dem Psychiater immer wieder, dass er vom Teufel besessen sei, dass er der Antichrist sei, dass er Stimmen von einer Frau höre und dass er in der Zeit gefangen sei. Dr. Breen kommt zu dem Schluss, dass von ihm keine Gefahr ausgeht und er nicht glaubt, dass er gewalttätig sei. Er gibt ihm eine Beruhigungsspritze und rät seinem Vater, ihn noch in dieser Woche in einer Klinik untersuchen zu lassen. Er gibt ihm noch ein Einweisungsformular mit, welches er unterschrieben hat, damit er im Falle einer Zwangseinweisung die nötigen Papiere parat hat. Außerdem gibt er ihm noch ein Rezept für ein Beruhigungsmittel mit, welches Bruce täglich einnehmen soll. 3 Tage später taucht er plötzlich bei seiner Schwester Angela auf. Es ist 5.30 Uhr, als er über ihrem Bett steht und Angela weckt. Er bittet sie darum, bei ihr bleiben zu dürfen. Anders als Karen hat Angela keine Angst für ihren Bruder. Sie vertraut ihm und stimmt zu. Ihrem Mann Fred passt dies allerdings gar nicht. Er hat ein ungutes Gefühl, die beiden alleine zu lassen, wenn er zur Arbeit fährt. Doch Angela schafft es, ihren Mann zu beruhigen. Es wird schon nichts passieren. Als Angela Hunger bekommt, bietet Bruce ihr an, ihr ein Omelett zu machen. Sie nimmt die nette Geste dankend an. Doch als sie ein paar Bissen von dem Essen nimmt, kann sie es einfach nicht aufessen. Die Eier waren vermutlich schon schlecht, denkt sie sich, und gibt den Rest dem Hund. Am Nachmittag will der Hund einfach nicht von seinem gewohnten Schläfchen wach werden. Als Angela und ihr Mann versuchen, ihn zum Spazierengehen zu bewegen, steht er auf, rennt gegen die Wand und fällt um. Sofort vermutet Fred, dass Bruce etwas damit zu tun haben könnte und fragt ihn, ob er wisse, was los sei. Bruce antwortet darauf, der Hund sollte die Pillen nicht fressen, Angela. Das warst du. Bruce hatte 7 seiner Beruhigungstabletten in Angelas Omelette zerdrückt, weil Gott ihm gesagt hat, er müsse das Baby von etwas abhalten. Er wollte Angela also nicht töten, sondern die Schwangerschaft abbrechen. Glücklicherweise überleben aber der Hund, Angela und das Baby. Nach diesem schrecklichen Vorfall verspricht er den beiden, seine Medikamente wieder regelmäßig zu nehmen und Dr. Breen weiterhin aufzusuchen. Und tatsächlich geht es ihm dann wieder etwas besser. Dann kommt plötzlich eine Zusage für eine Ausbildungsstelle als Mühlenbauer. Bruce hatte sich schon vor einiger Zeit dafür beworben. Und sein Vater ist der Überzeugung, dass es ihm wieder gut genug ginge, um die Ausbildungsstelle annehmen zu können. Sein Psychiater Dr. Breen ist allerdings anderer Meinung. Er ist der Meinung, dass dies noch nicht der richtige Zeitpunkt für ihn sei, nach Nelson zu gehen, um dort eine Ausbildung zu machen. Solch eine große Veränderung würde Bruce' Ängste wieder verstärken und seine Symptome verschlimmern. Dennoch beschließt Bruce, seine Arbeitsstelle zu kündigen und stattdessen den Ausbildungsplatz anzunehmen. Nach nur kurzer Zeit stellt sich heraus, dass Dr. Breen leider Recht behalten sollte. Sein Vater ruft den Psychiater an und teilt ihm mit, dass Bruce wieder nicht schläft und wieder vermehrt über die Bibel spricht. Er sei sich auch nicht sicher, ob er seine Medikamente weiterhin wie vorgeschrieben nimmt. Tatsächlich tat er dies nicht. Bruce hört wieder Stimmen. Stimmen, die ihm nun Dinge sagen wie: Die Kluft wird kleiner. Dir läuft die Zeit davon. Du bist Satan. Du bist Zeus. Und töte deine Familie. Am 17. Januar 1983 ruft Bruce' Vater erneut Dr. Breen an, um ihm mitzuteilen, dass Bruce nach Hause gekommen sei und es ihm nicht gut gehe. Dieser rät ihm dringend, Bruce ins Krankenhaus zu bringen, damit er eingewiesen und untersucht werden kann. Sein Vater stimmt ihm zu und verspricht, dass er dies gleich am nächsten Morgen machen wird. In dieser Nacht geht Bruce vor dem Schlafengehen in das Zimmer seines kleinen Bruders Richard Jr., um mit ihm über das Ende der Welt zu sprechen. Doch Richard ignoriert ihn und will nichts davon hören. Als er sich gerade bettfertig macht, beobachtet er, wie Bruce etwas unter seinem Bett versteckt. Als Bruce später ins Bad geht, sieht er nach, was er unter seinem Bett versteckt hat. Es ist ein Jagdmesser. Richard bekommt sofort Angst und erzählt es seinem Vater. Dieser versucht ihn zu beruhigen und verspricht ihm, die ganze Nacht wach zu bleiben und ein Auge auf Bruce zu haben. Am nächsten Morgen will er ohnehin mit ihm ins Krankenhaus fahren. Um 4.45 Uhr ruft Bruce seine Schwester Roberta an. Er sagt ihr, es sei etwas passiert. Er habe ein Messer und sie solle sofort mit ihrer Schwester Karen vorbeikommen. Ihr Ehemann John solle zu Hause bleiben. Roberta ist total verängstigt. Was meint er bloß, es sei etwas passiert? Und wozu hat er das Messer? Sie ruft sofort den Psychiater Dr. Breen an und informiert ihn über das Telefonat. Dieser rät ihr eindringlich, nicht dorthin zu fahren und stattdessen direkt die Polizei zu rufen. Doch das kann sie einfach nicht tun. Sie weiß, dass sie damit ihren Vater verärgern würde. Sie sagt ihm stattdessen, dass sie ihn nochmal kontaktiert und ihm mitteilt, was passiert sei, wenn sie dort eingetroffen ist. Die Stimmen, die Bruce hört, werden immer aufdringlicher. Sie fordern ihn auf, seine Familie zu töten. Gott brauche sie. Er müsse sie zu Gott schicken. Bruce hatte schon Vorkehrungen getroffen. Er hat bereits alle Waffen aus dem Safe im Keller geholt und für das Massaker bereitgelegt. Dann geht er die Treppen hinauf und sieht seinen Vater, der die Waffe in seiner Hand sieht und sofort die Hände hochhält und schreit: »Bruce, tu's nicht!« Doch die Worte lassen ihn kalt. Er feuert die Waffe ab. Der Schuss geht durch die Handfläche seines Vaters und trifft ihn in der Wange. Er taumelt vorwärts und fleht weiter um sein Leben. Bruce schießt noch einmal. Diesmal verfehlt er. Er atmet einmal tief durch und schießt noch dreimal, bis sein Vater tot auf dem Boden liegt. Sein Bruder Richard Jr. wurde von den Schüssen wach und rennt so schnell er kann zu seinem Vater. Doch er kommt zu spät. Er sieht ihn in einer Blutlache auf dem Boden liegen. Als er sich nach links umdreht, sieht er Bruce mit einer Waffe in der Hand. Ohne zu zögern, feuert er nochmal ab. Richard versucht noch wegzurennen. Bruce folgt ihm und schießt nochmal auf ihn. Diesmal trifft er ihn und Richard fällt zu Boden. Auch seine Mutter ist von den Schüssen wach geworden und ruft nach ihrem Mann. Ohne auf eine Antwort zu warten, steigt sie aus dem Bett und will nachsehen, was unten los ist. Bruce hört seine Mutter rufen und rennt nun die Treppe hoch. Als seine Mutter Irene ihn sieht, versucht sie wegzurennen. Bruce ist aber schneller und schießt ihr in den Rücken. Nachdem sie zu Boden gefallen ist, versucht sie noch etwas zu sagen. Doch Bruce zögert keine Sekunde und schießt ihr ein weiteres Mal in den Kopf. Anschließend geht Bruce nach unten und zerrt die Leichen seines Vaters und seines Bruders in den Keller. Er versucht, das Blut notdürftig aufzuwischen, aber es ist einfach zu viel. Dann hört er ein Auto in die Einfahrt fahren. Er hört, wie Karen ruft, dass sie schon mal vorfahren sollen, ihr Schuh würde sich lösen und sie müsse ihn neu binden. Anders als aufgetragen hat Roberta ihren Mann John mitgebracht und die beiden sind gerade am Parken, während Karen sich ihren Schuh in der Garage zurechtbindet. Bruce hat sich in der Zwischenzeit hinter Karen herangeschlichen. Als sie sich umdreht, entdeckt sie ihn und sagt: »Bruce?« Ohne darauf zu reagieren, schießt er ihr in den Kopf. John und Roberta müssen das mit ansehen. John flieht Bruce an, damit aufzuhören und ihm die Waffe zu geben. Doch Bruce denkt gar nicht erst daran und schießt ein weiteres Mal. Diesmal auf John. Aber er verfehlt ihn. John rennt so schnell er kann aus der Garage in den Hof und schreit um Hilfe. Dann schießt Bruce erneut. Diesmal trifft er ihn. Er ist aber nur leicht verwundet. »Geh ins Haus«, befiehlt er ihm und schubst und tritt ihn dabei. Dann sagt er ihm, dass John der Teufel sei und regt sich darüber auf, dass Roberta ihn doch mitgebracht hat. Aber wenn er denn da sei, müsse das bedeuten, dass auch er sterben müsse. Er schießt John immer wieder ins Gesicht und in den Kopf, insgesamt 6 Mal. Aber er atmet noch. Aus der Garage holt er einen Hammer und schlägt dann immer wieder auf Johns Gesicht ein, bis er nicht mehr zu erkennen ist. Roberta ist in der Zwischenzeit in das Haus gegangen und sieht das ganze Blut. Dann hört sie ihren Mann schreien und rennt zu ihm. Sie sieht, wie Bruce ihren Mann mit dem Hammer massakriert und fleht ihn an, damit aufzuhören. Sie versucht sogar ihre Hände schützend vor Johns Gesicht zu halten, doch Bruce schlägt weiter auf Johns Gesicht und Robertas Finger ein. Als sie merkt, dass Bruce nicht aufzuhalten ist, versucht sie vor ihm wegzurennen. Bruce verfolgt sie. Dann schießt er 2 Mal. Roberta stürzt zu Boden. Er zerrt ihren Körper in die Garage und lässt sie dort fallen, sodass ihr Schädel hart auf dem Betonboden aufschlägt. Als er wieder ins Haus gehen will, kommt er an Karen vorbei und hört, wie sie noch atmet. Er schießt ein weiteres Mal auf sie. Als sie keinen Ton mehr von sich gibt, hört er, wie John gurgelt. Er holt sich erneut den Hammer und schlägt noch ein paar Mal auf ihn ein. Zuletzt geht er zu Roberta. Auch sie schnappt noch nach Luft. Er schlägt auch auf sie einige Male mit dem Hammer ein. Nun ist sein Auftrag fast erledigt. Er muss es nur noch schaffen, an Angela und Barry heranzukommen, um das zu tun, was ihm die Stimmen aufgetragen haben. Doch ehe er einen Plan schmieden kann, hört er Polizeisirenen aufheulen. Er versucht noch zu fliehen, läuft dabei jedoch dem Beamten direkt in die Arme und wird schließlich festgenommen. Bruce wird in die psychiatrische Klinik Riverview eingewiesen, wo er rund um die Uhr unter Beobachtung steht. Zunächst wird er aufgrund seines geistigen Zustandes als verhandlungsunfähig eingestuft. Dass sich im Laufe der Monate sein Zustand aber wieder verbessert, wird er im April 1983 schließlich für verhandlungsfähig befunden. Am 4. November 1983 folgt dann das Urteil. Bruce Blackman wird aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden. Er wird in das Forensische Psychiatrische Institut in British Columbia eingewiesen, wo er nach Ansicht der Geschworenen den Rest seines Lebens verbringen sollte. Später ändern sich allerdings die Gesetze für Personen, die aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden wurden. Psychisch kranke Menschen, die nicht zu Gewalttätigkeit neigen, dürfen nun entlassen werden. Auch Bruce schafft es 1993 auf diese Liste. 1995 ändert er seinen Namen und wird entlassen. Er erhält die absolute Entlassung, das heißt, er wird nicht mehr von der Einrichtung überwacht. Sein neuer Name und sein Aufenthaltsort sind unbekannt.
Okay. Das war ein echt harter Fall.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Das war echt heftig. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die aber im Prinzip alle auf dasselbe hinweisen. Ich bin sprachlos. Alle merken, dass der junge Mann offenbar heftige psychische Probleme hat. Am Anfang wird dann gesagt, ja, das ist ein Spiegelzwilling, es liegt daran. Und so wie ich das rausgehört habe, haben die das damit am Anfang alles erklärt.
Naja, zumindest seine schlechten Noten und die Tatsache, warum er so das komplette Gegenteil von seinem Zwillingsbruder
war. Das war ja auch noch nicht so schlimm.
Genau. Da war das ja auch, da ging es mir noch gut. Da hat er ja die Psychose noch gar nicht entwickelt. Ich glaube, dass die auch ausgelöst wurde, wahrscheinlich durch den Marihuana-Konsum. Selbst wenn er dann später vielleicht weniger konsumiert hat, dennoch denke ich, dass darin der Auslöser auch zu finden ist.
Ja, was ich halt auch krass fand, war, als der Vater dann ja mit ihm bei diesem Psychiater war und der dann gesagt hat, ja, also der müsste, also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber der müsste mal in eine Klinik und ich würde ihn auch eine Zwangseinweisung fertig machen, falls er sich weigert.
Nee, warte mal, er hat nicht gesagt, dass es nichts Schlimmes ist. Er hat nur gesagt, dass er nicht sieht, dass von ihm Gewalt ausgeht. Also er, natürlich ist er vielleicht für sich selbst eine Bedrohung oder so, aber er ist zumindest nicht gefährlich für seine Mitmenschen gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, für den Fall der Fälle hat er aber auch schon gesorgt und hat ihm eben dieses Papier für die Zwangseinweisung schon fertig gemacht, falls irgendwie alle Stricke reißen sollten und ne, dafür hat er schon vorgesorgt. Und das Ding ist, was ich furchtbar, also wirklich furchtbar finde, diese Entscheidung der Schwester zu sagen, ich ignoriere jetzt, was der Psychiater sagt. Wenn der sagt, um Gottes Willen, nicht dorthin fahren, sofort die Polizei rufen. Ich meine, wenn jemand ganz genau Bescheid weiß, dann ist es doch der Psychiater.
Ja, und abgesehen davon, aber als dieser Vorfall bei dieser Schwester war, dass er da sie
schon
vergiften wollte, da hätte er doch spätestens sofort in die Klinik gemusst. Ich meine, da war doch dann eine deutliche Gefahr für andere da.
Warum das so nicht entschieden wurde, kann ich dir auch nicht erklären. Maxima kann es mir vielleicht damit erklären, dass genau diese Schwester irgendwie ja nicht so große Angst vor ihm hatte. Und sich dachte, ja gut,
das ja, ist gut, halt der wollte Psychose. Mich gerade vergiften, aber ja, ist nicht schlimm.
Aber das Ding ist, guck mal, wenn du dich mit einer Psychose auseinandersetzt, du kannst ja dann durchaus unterscheiden mit, das ist jetzt die Person, das ist jetzt mein Bruder oder das ist jetzt geschuldet der Psychose und er kann ja nichts dafür. Und ich denke, wenn jetzt ein geliebter Mensch deinerseits, sagen wir ein Familienmitglied von deiner Familie oder sagen wir, ich hätte jetzt eine Psychose, du könntest trotzdem noch bei mir unterscheiden, du würdest ja trotzdem nicht sagen, ich bin grundauf ein schlechter Typ Mensch oder ich wäre gefährlich, sondern du würdest dann dementsprechend das Verhalten, würdest du ja dann schon der Psychose dann zuordnen können.
Absolut, absolut. Aber auch wenn ich das Verhalten, es ist ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, sperrt ihn irgendwie in den Keller und lasst ihn nicht mehr raus. Es geht einfach darum, auch wenn ich das Verhalten der Psychose zuordnen kann, auch dann muss ich sagen, der muss sofort in die Klinik.
Ja.
Ich bin ihm ja nicht böse, ich will ihn ja unterstützen, dass es ihm besser geht, dann, das ist ja okay. Aber ich kann doch nicht sagen, okay, der hat jetzt ein Jagdmesser unterm Bett liegen, ja, wir fahren morgen mal in die Klinik, ich bleib halt die ganze Nacht wach.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Das verstehe ich nicht. Ich meine, so eine Klinik hat doch 24 Stunden auf, den packe ich mir, setze ihn ins Auto und bringe ihn dahin. Ja, also das.
Bei dem Jagdmesser kann man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er das Jagdmesser einsetzen wollte, um damit jemanden zu ermorden. Also vor allem nicht seine Familie zu ermorden. Wenn du eine Psychose hast, dann hast du ja auch Verfolgungswahn, hast Angst vor gestalten Menschen. Das vielleicht hat der sich da in dem Moment gedacht, ja, zur Verteidigung, weil er Angst hat. Ja, er hat ja auch oft davon gesprochen, dass ihm eben dieser Engel oder diese weiße Frau halt erschienen ist. Und vielleicht hat er das dann so kombiniert und hat gar nicht erst in Erwägung gezogen, dass er selbst jetzt in Gefahr sei. Weil, dass ihm die Stimme gesagt hat, dass er seine Familie umbringen muss, das hat er seiner Familie so gegenüber noch nie geäußert. Selbst dem Psychologen nicht oder dem Psychiater nicht. Das kam ja erst wirklich, das war so die Spitze der Psychose.
Nein, nein. Ich sehe natürlich auch ein, dass es ganz schlimm ist für eine Familie, Angehörige, zu sagen, okay, ich muss meinen Bruder, Sohn, was weiß ich, jetzt in die Klinik bringen, weil der so schwer psychisch krank ist. Das ist für eine Familie, gerade das sind die 80er Jahre, das ist ja, da ist ja auch nochmal anders mit umgegangen worden. Kann ich alles verstehen. Ich will mich auch nicht hier hinstellen jetzt und richten oder sowas. Darum geht's mir überhaupt nicht.
Nee. Also ja. Ich bin übrigens auch bei jedem Punkt bei dir. Ich versuche nur die menschliche Erklärung dazu zu finden, ob ich da irgendwie recht haben könnte oder nicht. Weiß ich nicht. Was ich selber davon halte, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Oder wie ich in der Situation handeln würde, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
Dann habe ich noch zum Schluss was, wo ich auch nur mit dem Kopf schütteln kann. Du hast gesagt, er enthält die absolute Entlassung, weil von ihm ja keine, weil er nicht zur Gewalttätigkeit neige.
Ja, zumindest jetzt nach der Behandlung. Vorher ja natürlich schon. Aber wenn dann später festgestellt wird, nee, von ihm ist keine Gefahr mehr auszugehen, dann kann das wohl so entschieden werden.
Nein, ich habe ja auch kein Problem damit, dass so jemand in die Gesellschaft wieder zurückgebracht wird, der jetzt wirklich krank war und behandelt wurde. Aber den muss ich doch trotzdem im Auge behalten. Da muss ich doch sagen, hier, du kommst unter eine gewisse Aufsicht, vielleicht eine betreute Wohngruppe, irgendwie sowas in der Richtung, dass da halt immer noch mal jemand ist, der halt guckt. Weil es war ja so, wenn er seine Tabletten genommen hat, war er ja okay, dann war es ja gut soweit. Aber was ist, wenn der wieder aufhört oder irgendwie sowas? Das ist das, was ich halt so krass fand. Und dann dieser Spruch, ja, der neigt ja nicht zur Gewalttätigkeit, der hat seine ganze Familie umgebracht. Aber natürlich in der Psychose, das ist alles okay.
Richtig.
Aber man kann es ja halt auch nicht.
Ich glaube, da unterscheidet man auch nochmal akute Psychose. Also ich habe mich jetzt mit der ganzen Thematik nicht hardcore auseinandergesetzt, muss ich jetzt gleich mal dazu sagen. Aber ich glaube, auch da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen einer Psychose. Und das ist auch nochmal wichtig, dann wahrscheinlich in dem Fall mit einzubeziehen, was für eine Gefahr tatsächlich von ihm ausgehen könnte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Psychose bei ihm nochmal ausgelöst wird. Wie ich eben schon sagte, manchmal gibt es einen Trigger, dass eine Psychose ausgelöst wird, eben beispielsweise durch Drogen. Und sagen wir mal, der ist ja jetzt seit, gut, er ist dann 95 wieder rausgekommen, 83 war Mord, 12 Jahre lang. Keine Drogen konsumiert, kein gar nichts und festgestellt, naja, eigentlich ist der völlig normal und diese Psychose hat sich nur aufgrund der Drogen entwickelt, dann kann man sagen, gut, wenn dieser Typ Mensch nie wieder irgendwie zu Drogen greift, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich bei 99,99%, dass eben sowas nicht nochmal passiert. Vermute ich jetzt alles nur. Ist alles nur gefährliches Halbwissen, aber das ist so mein Gedankengang dazu, könnte damit zusammenhängen.
Absolut, oder es ist halt eben so, dass die Drogen die schon vorhandene Psychose auch nur verstärkt haben. Ich meine, gut, wir wollen jetzt mal das Beste hoffen, dass der in diesen 12 Jahren psychiatrisch wirklich gut untersucht wurde und betreut wurde. Mhm. Es ist zwar in den USA teilweise etwas schwer zu glauben, aber wir wollen es trotzdem mal tun.
Naja, wenn du in einer Einrichtung bist, wo sich wirklich nur darum gekümmert wird, gehe ich einfach mal stark davon aus. Vor allem, wenn es sich um einen Mörder handelt, der da eingeliefert wird.
Wir wollen es hoffen. Dann ist es okay. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, Menschen, die in Behandlung waren, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist sogar ganz wichtig.
Richtig. Und das Ding ist, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich dann ab diesem Zeitpunkt nichts mehr zu dem Fall lese. Das bedeutet nämlich, dass der Täter dann im Normalfall höchstwahrscheinlich nicht rückfällig geworden ist.
Weil
sonst hätte es nochmal einen Artikel dazu gegeben.
Da gebe ich dir recht, ja. Ich finde es halt immer nur schwierig, wenn jemand entlassen wird und dann so, ja gut, bist geheilt, geh.
Ja, ja.
Ja, also so nach dem Motto und dann, ja, steht er da.
Ja. Als ich das gelesen habe, fand ich das auch sehr, sehr merkwürdig. Aber muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass er von einem auf den anderen Tag entlassen wurde. Es war ja so, dass er, also allein dieser Prozess ging ja auch nochmal 2-3 Jahre, wo eigentlich schon der Entschluss stand, okay, er kommt frei und wo er dann wirklich freigelassen wurde. Das heißt, er hatte die ganze noch Hilfe an der Hand, 2-3 Jahre. Und wahrscheinlich wird es genau so gewesen sein. Da war er vielleicht schon komplett frei, hatte aber eben noch diese Überwachung durch die Einrichtung oder so. Und da hat man dann festgestellt, okay, 2-3 Jahre sind vergangen, es ist nichts passiert, es ist alles noch normal, er nimmt seine Medikamente, was auch immer. Kann ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so krass beurteilen, weil auch viele, viele Artikel mittlerweile schon längst wieder rausgenommen worden sind, weil der nette Mensch ja auch seinen Namen geändert hat. Ne? Das heißt, um Opfer, um die Familie, ihn zu schützen, wurde da natürlich einiges wieder aus dem Internet genommen. Mir ist nur eingefallen, ich habe so, das ist eigentlich ein Random-Punkt, so wichtig ist das nicht, aber ich hatte ja extra beschrieben, wie er aussah. Eigentlich wollte ich nämlich noch hinzufügen, ich habe ja auch von so einem Leder-Stirnband gesprochen, weil dieses Stirnband, das er getragen hat, auch das hat er dann irgendwie so seine Dornenkrone genannt. Und das wollte ich eigentlich nochmal in einem Fall aufgreifen, aber ich habe es irgendwie komplett vergessen, ist mir gerade random eingefallen. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist natürlich ein sehr schrecklicher Fall und es war auch ein sehr blutrünstiger Fall. Ich fand ihn aber sehr interessant, weil es mal eine andere, also wir hatten, glaube ich, schon öfter mal einen Fall einer Psychose. Diese Art von Psychose war mir jetzt neu und ich weiß nicht wieso, aber gerade diese ganze Thematik finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Wie sich eine Psychose entwickelt, woher sie kommt und wie sie dann halt auch leider ausgehen kann, wenn man sich in der Situation falsch verhält. Und man muss leider wirklich sagen, hätte die Familie sich richtig verhalten, dann hätte es nicht so weit kommen müssen. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, der Psychiater hat in dem Moment eigentlich alles richtig gemacht. Als zu dem Zeitpunkt, wo er ihn untersucht hat, hat er ja festgestellt, von ihm ist keine Gefahr auszugehen. Da war er auch noch nicht gefährlich. Und für den Fall der Fälle hat er sogar dieses Formular extra schon fertig gemacht, dass die Familie jederzeit sagen kann, okay, jetzt wirst du zwangseingewiesen. Und als er dann gemerkt hat, es geht ihm schlecht, hat er der Familie dringend geraten, sofort Krankenhaus, sofort in eine Einrichtung und vor allem nicht nochmal dahin fahren, sofort die Polizei kontaktieren. Da hat er eigentlich alles richtig gemacht. Problem lag halt einfach darin, dass die Familie falsch mit dieser Psychose umgegangen ist, sie vielleicht nicht richtig erkannt hat oder auch mit der Situation überfordert war, was auch überhaupt keinerlei Vorwurf ist. Und du hattest es vorhin angesprochen, das war der Punkt, den ich sagen wollte, der mir nicht eingefallen ist. Man muss auch, glaube ich, hier mit bedenken, dass der Fall in den 80er Jahren war. Und das sage ich oft, ich weiß, natürlich gab es damals genau die Problematik, die es auch heute gibt. Aber früher hat man einfach nicht so offen darüber gesprochen.
Nee, das war ein großes Schamthema auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, Richtig. Es ist auch für einen, ich kann es mir vorstellen, dass es für Eltern unheimlich schwierig ist zu sagen, ich muss meinen Sohn jetzt oder meine Tochter oder die Schwester jetzt in die geschlossene Psychiatrie bringen. Das ist nicht, weil man sich schämt, sondern weil es einem halt auch ganz einfach leid tut und weh tut. Ja, das ist verständlich. Das ist mit jedem
vielleicht bei vielen auch aus Schamgründen kann
ja, irgendwie gut sein. Aber selbst wenn man den Scham wegschiebt, der Vater hat es ja nicht geleugnet. Ja, ist ja auch so ein Ding. Nee, der ist so schlimm, ist der ja gar nicht, so nach dem Motto. Ja, das hat der Vater ja gar nicht gemacht oder die ganze Familie. Sie haben sich ja gekümmert um ihn. Sie haben ihn ja auch zu sich genommen wieder. Aber ja, ist halt leider so spät gewesen. Hätten früher mit ihm in die Klinik gemusst.
Ja. Oder jeder einzeln für sich hatte vielleicht nicht ausreichend Kontakt. Ich kann aus privater Erfahrung sprechen. Also ich habe einen tragischen Fall in meinem Jahrgang gehabt. Also in meinem Jahrgang, nicht in meiner Klasse, aber es war in meinem Jahrgang. Und ich hatte ein paar Fächer mit ihm. Und ich wusste schon immer, er ist irgendwie komisch und irgendwie hat er sich verändert, aber ich konnte es nie so richtig deuten. Bis er dann halt eines Morgens tot im Main aufgefunden wurde. Und das war dem geschuldet, dass er auch eine Psychose hatte. Und die wurde von keinem aus dem gesamten Jahrgang irgendwie erkannt. Es hatte keiner eine Ahnung. Selbst nicht einmal sein Bruder hat dies erkennen können. Und aus dieser Psychose heraus hat er sich dann halt damals selbst das Leben genommen oder ist halt in den Main gesprungen und ist dabei umgekommen.
Ja, ist schlimm.
Also von daher, ich kenne die Sicht, dass du es vielleicht gar nicht richtig einzuschätzen weiß. Gut, jetzt muss ich auch dazu sagen, er war in meiner Klasse, waren keine Freunde oder sowas. Ja, ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da eine Psychose zu vermuten. Und vielleicht ging es der Familie ähnlich. Jeder hatte ein bisschen mit ihm zu tun. Er hatte sich ja zu der Zeit schon längst eigentlich von der Familie abgewandt, hatte seine eigene Wohnung, sein eigenes Leben. Und klar, wenn du dann halt einmal am Tag mit jemandem telefonierst und dann so komische Dinge hast, das ist nur so eine Momentaufnahme. Du weißt nicht, wie der Mensch sich den kompletten anderen Tag also verhält. Vielleicht kannst du es deswegen schwerer beurteilen.
Okay, wie gesagt, von meinen Notizen aus war es das.
Gut, dann wollen wir dich mal nicht länger quälen.
Nein,
mich auch nicht.
Das hat ja mit Quälen nichts zu tun. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung dazu. Die könnt ihr uns gerne auf unseren diversen sozialen Netzwerken und E-Mail-Adressen und so.
Okay, wir haben nur ein soziales Netzwerk. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Dort werde ich übrigens auch, ich habe gerade festgestellt, ich habe dir gar kein Foto bereitgestellt. Ich habe auch tatsächlich nur ein wirklich relevantes Foto, wo er drauf zu sehen ist, aber auch in einer sehr schlechten Qualität, dann in einer ultra, ultra, ultra schlechten Qualität von irgendeinem Zeitungsartikel ein aufgenommenes Foto von der ganzen Familie. Keine Ahnung, ob ich das nehme. Ja, also Fotos schwierig. Wie ich ja schon sagte, es wurden viele, viele Zeitungsartikel wieder aus dem Internet genommen. Aber auf jeden Fall wird es einen Beitrag geben und auch ein Foto zu Bruce Blackman. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig über euer Feedback freuen. Das könnt ihr uns dann gerne in den Kommentaren zukommen lassen unter dem Beitrag auf Instagram. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr das Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage einsehen. Die lautet
allejahremörder.de. Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Und wenn ihr uns ein Feedback zukommen lassen möchtet, könnt ihr das auch gerne per E-Mail tun an die Adresse
contact@allejahremörder.de. Mörder auch mit OE geschrieben.
Richtig. Und an der Stelle einfach vielleicht mal ganz kurz der Hinweis, hey, habt ihr nicht Bock, unseren Podcast zu bewerten? Genau jetzt, wir warten auch 3 Sekunden, damit du deine Sterne vergeben kannst, beispielsweise auf Spotify. Vielen Dank im Voraus. Du kannst ja jetzt schon mal die Tabelle öffnen und mir gleich ein neues Jahr ziehen. Ich darf ja mal voranschreiten. Das Jahr 2016 hatten wir tatsächlich bislang nur 2-mal.
Okay.
Und wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge.
Okay, ist notiert.
Super. Sendet aber sehr, sehr gerne weiterhin eure Fallvorschläge ein, ob das jetzt für das Jahr 2016 ist oder sonst jedes x-beliebige Jahr gerne jederzeit einsenden, entweder per E-Mail, per Kontaktformular unserer Homepage oder über Instagram. Wir packen dann euren Fallvorschlag in unsere schlaue Tabelle rein. Nichts wird vergessen, alles bleibt erhalten.
Okay, ihr Lieben, dann wollen wir es dabei für heute mal bewenden lassen. Nochmal vielen, vielen Dank an Jasmin, dass die den Fall gemacht hat. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen besser auf den Beinen bin. Und dann werde ich auch mal wieder etwas versuchen, halb mehr oder weniger Sinnvolles hier beizutragen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, startet gut in die neue Woche. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.